SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
9. Oktober 1929. Die Seekarte von Piri Reis wird gefunden.
Die Karten waren absolut exakt. Es waren die Küsten von Nord- und Südamerika. Und sogar die Konturen der Antarktis präzise in Piri Reis Karten vermerkt.
Die Karte ist ja weltberühmt geworden durch Erich von Däniken und seinen Bestseller Erinnerungen an die Zukunft von 1968.
Die Karten gaben nicht nur die Umrisse der Kontinente wieder. Sie hatten auch die Topografie im Innern dieser Länder. Gebirgsketten, Berggipfel.
Ich habe dieses Buch gelesen, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Und das hat für mich eine unglaubliche Magie entwickelt.
Aus Vergleichen mit modernen Satellitenaufnahmen unserer Erdkugel ging hervor, dass es sich beim Uroriginal der Piri Reis Karten um Luftaufnahmen aus extremer Höhe gehandelt haben muss. Wie ist dies zu erklären?
Er hat behauptet, dass viele unserer alten Sagen und Legenden auf außerirdische Astronauten zurückgehen, die die Erde besucht haben in prähistorischer Zeit.
Ein Raumschiff steht hoch über Kairo und richtet das Objektiv seiner Kamera gerade nach unten.
Und dass darauf auch unsere Götter und unsere Sagen und Legenden basieren? Da war ich als Kind total fasziniert.
Sicherlich verschlägt diese Behauptung manchem den Atem. Uralte Karten aus großen Höhen angefertigt. Ein Gedanke, den man besser nicht zu Ende denkt.
Ein Gedanke, der Tobias Trebesius auch noch faszinierte, als er seine Kindheitsträume lang hinter sich gelassen hatte. Die Präastronautik.
Ich habe immer noch gehofft, dass ein Teil davon zumindest wahr sein könnte, dass es vielleicht außerirdische Besucher mal gegeben hat auf der Erde. Und diese ganzen sogenannten Beweise von Erich von Däniken, die haben für mich immer einen magischen Klang gehabt.
Vor einigen Jahren stieß der Grafiker und Geschichtsblogger erneut auf die Weltkarte des türkischen Seefahrers Piri Reis aus dem frühen 16. Jahrhundert.
Die Karte erschien mir sehr hochentwickelt, also gerade im Gegensatz zu den mittelalterlichen Weltkarten, die sehr schematisch waren und sehr ungelenk, war diese Karte so fein ausgearbeitet, viele kleine Buchten, Flussmündungen und so, alles sehr detailliert, akribisch eingezeichnet, fast wie ein moderner Atlas.
Diese Karte ist vom armen Mann Piri Ben Hajj Mohammed, bekannt als Neffe des Kemal Reis, in der Stadt Gallipoli gezeichnet worden, im Monat Muharram des Jahres 919.
Was dem Jahr 1513 unserer Zeitrechnung entspricht. So notiert es der Autor am Rand seiner Weltkarte, die allerdings nicht komplett erhalten ist. Gezeichnet auf Pergament aus Kamelhaut, zeigt das Fragment auf einer Fläche von etwa 85 x 60 cm die Westküsten von Europa und Afrika, den Atlantik und die Ostküste Amerikas.
Und das Interessante an der Karte ist, dass sie einen großen Teil des südamerikanischen Festlandes zeigt. Und zwar 1513, also bevor Magellan dort entlang gefahren ist, um die Magellanstraße zu finden.
Woher hatte Piri Reis sein Wissen von der Küste Südamerikas? Eine Frage, über die viel spekuliert wurde. Und auch Peter Mesenburg kennt die Antwort nicht. Der Professor Emeritus für Kartografie an der Uni Duisburg-Essen hat sich ausgiebig mit der Karte des Piri Reis beschäftigt und mit ihren Rätseln.
Ein Beispiel ist nun die Mündung des Rio de la Plata, der in der Piri Reis-Karte dargestellt ist im Jahre 1513. Und soweit ich das weiß, wurde diese Mündung aber erst 1516 entdeckt. Und dann ist natürlich die Frage, wieso ist da eine Mündung drin in dieser Karte, die erst 3 Jahre später entdeckt wurde?
Bereisten unbekannte Seefahrer die neue Welt schon viel früher als bislang bekannt? Portugiesen vielleicht, Araber oder gar Chinesen? Oder doch Dänikens Außerirdische? Nutzte Piri Reis ihre Aufzeichnungen? Fest steht, seine Weltkarte ist nicht aus einem Guss.
Auf der Karte sind ungefähr 20 unterschiedliche Karten aufgeführt, die zur Konstruktion dieser Karte beigetragen haben könnten. Unter anderem auch eine Karte von Kolumbus.
Es wird berichtet, dass ein Ungläubiger aus Genua namens Kolumbü diese Orte entdeckt hat. Nachdem Kolumbü mit dem König lange gesprochen hatte, gab ihm der König von Spanien 2 Schiffe, sah zu, dass sie gut ausgerüstet wurden und schickte den genannten Kolumbü auf das Westmeer.
Doch wie kommt ein türkischer Admiral, ein Vertreter des Osmanischen Reichs, an die Karte einer westlichen Seemacht? Pläne wie dieser waren schließlich streng gehütetes Herrschaftswissen.
Karten waren ja damals durchaus geheim. Das war ja Macht. Also Wissen ist in der Beziehung Macht. Und wir, glaube ich, sind uns heute auch nicht mehr so darüber im Klaren, dass mal weite Teile des Mittelmeers unter türkischer Herrschaft standen.
Damals hat das Osmanische Reich Seeschlachten bestritten gegen die Republik Venedig und gegen Spanien. Und also im Mittelmeer gab es da eine Menge Hickhack und das war auch die Zeit, wo speziell aus dem osmanischen Bereich auch viele Piraten unterwegs waren, die also gern europäische Schiffe aufgebracht und die Menschen dort in die Sklaverei verkauft haben.
Piri Reis ist einer dieser Piraten oder vornehmer ausgedrückt ein Freibeuter. Das ändert nichts an seiner Tätigkeit, aber er verrichtet sie im Rang eines Admirals und im Auftrag seines Sultans. Das Handwerkszeug dazu lernt Piri Reis bei seinem Onkel.
Er war der Neffe des gefährlichsten Piraten des Mittelmeeres um 1500, das war der Kemal Reis. Auf dessen Schiff ist er dann gekommen im Alter von 12 Jahren. Er ist dann zur See gefahren und auch Kapitän geworden. Er war sehr erfolgreich.
Onkel Kemal ist es auch, der Piri Reis zur Kolumbuskarte verhilft.
Kemal Reis hat in einem Scharmützel 6 Schiffe aufgebracht und viele Gefangene gemacht. Und unter seinen Gefangenen war ein spanischer Matrose, der behauptete, 3 Fahrten mit Kolumbus mitgemacht zu haben.
Dieser Gefangene sagte zu Kemal Reis, zuerst sind wir zur Straße von Gibraltar gelangt. Von dort segelten wir im Westmeer auf einem mittleren Kurs zwischen West und Südwest 4000 Meilen geradeaus, bis wir gegenüber eine Insel sahen.
Dieser Seemann nun ist im Besitz einer Karte, von der er behauptet, Kolumbus selbst habe sie gezeichnet auf seinen Entdeckungsreisen.
Und das ist nun etwas ganz Besonderes, weil da lag die Entdeckung Amerikas gerade ein paar Jahre zurück. Und der Onkel von Piri Reis hat diese Karte an sich genommen und hat sie später seinem Neffen vererbt.
Aus dieser und vielen anderen Vorlagen unterschiedlichster Maßstäbe und Herkunft fertigt der Piratenadmiral seine Weltkarte. Hochgebildet scheint dieser Piri Reis gewesen zu sein, bewandert nicht nur in Navigation und Kartografie, sondern auch in mehreren Sprachen.
Er war einer der ersten, der wirklich interkulturell geforscht hat, also der wirklich Quellen aus allen Kulturen verwendet hat, um sie zu einer Weltkarte zu kompilieren. Und diese offene Herangehensweise, das ist sehr modern wissenschaftlich auch. Und da war er einer der ersten, der wirklich alles Wissen zusammengetragen hat.
Im Jahr 1517 überreicht er seine prachtvolle Weltkarte dem osmanischen Sultan Selim. Das schützt ihn später allerdings nicht davor, bei seinem Herrscher in Ungnade zu fallen. Im Alter von 83 Jahren endet das Leben des Piri Reis auf dem Schafott. Seine Karte aber überdauert die Jahrhunderte in den Gewölben des Topkapi Serai, des Wohn- und Regierungssitzes der Sultane in Konstantinopel, wo sie in Vergessenheit gerät. Bis 1929. Das Osmanische Reich ist zerfallen. Kemal Atatürk hat aus dem muslimischen Kalifat eine säkulare Republik geformt und den Sultanspalast zum Museum für Altertümer umgewidmet. Dort forschen nun Orientalisten, viele darunter aus Deutschland, wie der Papyrologe Adolf Deismann, der im Auftrag der türkischen Regierung die Bestände des alten Palastes katalogisiert. Unterstützt wird er von Paul Kahle, Spezialist für alte Handschriften.
Sein Forschungsgegenstand war unter anderem ein Segelhandbuch fürs Mittelmeer aus dem frühen 16. Jahrhundert, das erstellt wurde von Piri Reis. Das war das Standardwerk der damaligen Zeit und interessanterweise hat Piri Reis in diesem Segelhandbuch auch angemerkt, dass er eine Weltkarte gezeichnet habe. Also Paul Kahle wusste, dass diese Weltkarte existieren musste.
Eines Tages zeigte mir Professor Deismann, der mein Interesse an alten Seekarten erkannt hatte, eine ganze Anzahl von diesen verschiedener Art, die sorgfältig im Serai aufbewahrt waren. Und unter diesen befand sich eine prächtige, mit bunten Farben auf Pergament gezeichnete Karte.
Er war natürlich sehr aufgeregt und sehr freudig. Er hat auch anhand der Machart, weil er eben dieses Seefahrerhandbuch von Piri Reis kannte, hat er sie sofort erkannt.
Der Kartenfund sorgt für Aufsehen in der Fachwelt. Doch erst Mitte der 1950er Jahre kommt die Geschichte der Karte so richtig ins Rollen. Und zwar durch einen amerikanischen Hobbyforscher namens Arlington H. Mallory.
Und der hat diese Karte untersucht und kam als erster mit der Theorie, dass eben diese Küstenlinien sehr genau wären, also die Küstenlinien Amerikas. Und er war es auch, der als erstes in einer Radiosendung behauptete, dass das möglicherweise über 10.000 Jahre alt sei, die Vorlage für die Piri Reis Karte, und dass sie möglicherweise auf Luftaufnahmen basiere.
Es ist für uns heute kaum zu begreifen, wie sie vor so vielen tausend Jahren so genau sein konnten, wo wir doch erst seit kurzem die modernen wissenschaftlichen Methoden der Kartierung kennen. Wie ist das möglich?
Das war ein Problem, über das wir uns auch Gedanken gemacht haben. Vielleicht hatten sie ein Flugzeug. Wir wissen nicht, wie sie es ohne Flugzeug so genau hätten kartografieren können. Aber Tatsache ist, dass sie es getan haben.
Prähistorische Flugzeuge als einzig denkbare Erklärung für die erstaunliche Genauigkeit der Piri Reis Karte. Von da ist der Weg nicht mehr allzu weit zu Erich von Dänikens außerirdischen Kartografen.
Unzweifelhaft ist, dass diese Karte mit modernsten technischen Hilfsmitteln aus der Luft hergestellt worden sein muss. Von einem sehr hochfliegenden Flugzeug oder von einem Raumschiff aus.
Die Karte. Wer auch sonst hätte eine solche Technologie damals beherrschen sollen, um eine Karte in dieser Genauigkeit zu erstellen? Nur, ist sie überhaupt so genau, wie Mallory und von Däniken behaupten?
Auf den ersten Blick haben wir gedacht, dass es eine sehr schöne und sehr genaue Karte ist. Und Europa und Afrika passen natürlich toll, das muss man sagen, das passt wirklich gut. Und die Küstenlinie von Lateinamerika ist nicht schlecht.
Doch dann begannen Kartografie-Professor Mesenburg und seine Studenten, die Karte exakt zu vermessen. Vor allem die Karibik interessierte sie zunächst, die Region, die angeblich auf der Kolumbus-Karte beruhte.
Die Ergebnisse waren leider enttäuschend. Jedenfalls die Gegend, in der Kolumbus seinerzeit gelandet war, ist nicht besonders gut dargestellt. Das ist sehr schade.
Nun, vielleicht war Kolumbus einfach ein schlechter Kartograf. Schließlich glaubte er lange Zeit, in Indien gelandet zu sein. Doch für den Rest der amerikanischen Küstenlinie gilt Ähnliches. So detailliert die Darstellung, das Allermeiste passt einfach nicht.
Wenn man diese Karte von Piri Reis untersucht, wird man feststellen, dass die Abweichungen beträchtlich sind. Wenn wir alle Punkte einbeziehen, dann kommen wir auf einen mittleren Fehler von etwa 400 Kilometer. Das ist natürlich nicht sehr genau. 400 Kilometer ist schon ein ziemlich großer Fehler.
Und damit nicht genauer als andere Karten aus der Zeit. Es ist verführerisch, sagt Geschichtsblogger Tobias Trebesius. Die vielen Einzelheiten wie Buchten und Gebirgszüge verleiten zum Schluss, die Weltkarte des Piri Reis sei besonders exakt.
Detailreichtum wird gerade von Hobbyforschern oder Pseudowissenschaftlern mit Genauigkeit gleichgesetzt. Das ist aber nicht der Fall. Und wenn man sich die Mühe macht und die Karte wirklich mit einer heutigen vergleicht, dann sieht man, die ist zwar detailliert dargestellt, sie ist aber nicht sehr genau. Da findet man wenig Übereinstimmung im Detail.
Wenn sie am Ende also doch nicht so genau ist, braucht es dann noch Außerirdische als Hilfskartografen?
Nein, natürlich nicht. Also es ist durchaus möglich, eine Karte zu zeichnen, ohne dass man dafür in den Orbit geht und von dort aus Luftaufnahmen macht. Wenn es die Außerirdischen gewesen wären, dann hätten sie das sicherlich viel genauer gemacht, als Piri Reis das realisiert hat.
Aber auch so bleiben fast ein Jahrhundert nach ihrem Fund genügend Rätsel. Wie kommt die Illustration einer nordischen Heiligensage in Piri Reis Weltkarte? Ist die markant rot eingezeichnete Insel mitten im Atlantik das sagenhafte Atlantis? Und wer waren die Seefahrer, die vor Magellan die Küste Südamerikas bereisten? Eines aber ist sicher. Aus welchen Quellen auch immer Piri Reis und seine Vorgänger ihr Wissen schöpften,
Hilfe von Außerirdischen brauchten sie ganz sicher nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an die Entdeckung der Seekarte von Piri Reis am 9. Oktober 1929. Zeitzeichen morgen über die Schwalbenrettung im Oktober 1974.